Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.
Hallo Christian.
Hallo Philipp.
Lass uns aber mit dem Wirtschaftsthema beginnen. Ich habe es eben schon gesagt, die deutsche Wirtschaft, die schwächelt. Das Bruttoinlandsprodukt, das ging im zweiten Quartal 2019 um 0,1% zurück. Jetzt befürchten einige, Deutschland könnte sogar in eine Rezession abrutschen. Christian, inwiefern ist das Ganze hausgemacht und welche Rolle spielen dabei Handelskrisen oder der Brexit?
Also es gibt tatsächlich die Erklärung zu sagen, dass im Inland die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen weiter leicht gestiegen ist und deshalb vor allen Dingen dieser kleine Rückgang zurückzuführen sei auf so quasi diese gefühlte Krise und auf den Export, also durch den Handelskrieg zwischen den USA und China beziehungsweise durch die Erwartungen, die man zum Brexit hat. Dafür spricht auch, dass in der gesamten Eurozone es auch so ein kleines Plus gab. Aber nichtsdestotrotz, unter dem Strich erhöht sich natürlich die Gefahr einer Rezession, einfach weil Wirtschaft in Zyklen funktioniert und wir jetzt sehr, sehr lange Boom, also Hochkonjunktur hatten und danach kommt eben Rezession, also Abschwung, dann kommt Depression, das ist so dann das Tief und wenn das wieder durchstanden ist, dann geht es mit Expansion weiter und Politik und Wirtschaft versuchen ja quasi die schlimmsten Auswüchse davon jeweils dann abzuwenden und die letzte Rezession, die wir hatten, war 2009 und davor so grob alle 8-9 Jahre, also wir sind sozusagen fällig.
Aber man kann noch dagegen steuern, zumindest plant Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier da jetzt politische Konsequenzen daraus zu ziehen. Was genau kann man denn tun? Wie lässt sich denn der Abschwung überhaupt noch abwenden?
Wenn man mal schaut, was eine Rezession kennzeichnet, dann sieht man, okay, da geht die Nachfrage zurück, an der Börse sinken die Kurse, dann stagnieren die Löhne, Zinsen, Preise stagnieren, die Leute sind nicht mehr so bereit, neue Dinge zu kaufen. Und da gibt es dann schon einige Punkte, bei denen man was tun kann. Also wenn wir uns zum Beispiel dran erinnern, bei der letzten großen Rezession, also bei der großen Weltwirtschaftskrise vor ungefähr 10 Jahren, da ist ja Deutschland sehr viel besser durchgekommen als andere Länder durch diese Abkommen zur Kurzarbeitszeit zum Beispiel. Und dadurch ging die Arbeitslosigkeit weniger stark runter und es wurde zumindest so ein bisschen abgefedert. Und das ist zum Beispiel ein Vorschlag, der jetzt auch auf dem Tisch liegt, also zum Beispiel von der SPD, dem Arbeitsministerium, vom Hubertus Heil. Da wird schon gesagt, okay, wir wollen versuchen, die Kurzarbeit zu erleichtern, um eben die Rezession abzuwenden. Und dann, ja, also und dann gibt es natürlich noch größere Räder, also meinetwegen darauf hinwirken, dass vielleicht Großbritannien doch nicht aus der EU aussteigt. Aber das sind natürlich Instrumente, die sind etwas weniger direkt, als jetzt zum Beispiel eben Vorschriften zu machen, wie in Unternehmen leichter Überstunden abgebaut werden könnten oder so.
Okay, weiter zum nächsten Thema. Ich habe schon gesagt, die WHO, die hat am Montag mitgeteilt, dass dieses Jahr bereits ungewöhnlich viele Menschen an Masern erkrankt sind. Die Zahl der Infektionen, die hat sich im Vergleich zum Vorjahr fast verdreifacht. Woran liegt denn das genau? Kann man da auch schon von einem wachsenden Einfluss der Impfgegner sprechen?
Also zumindest in den westlichen Ländern kann man das tatsächlich, denn auch zum Beispiel aus Deutschland sind bisher 2019 schon ungefähr 400 Fälle in die Statistik der WHO eingeflossen. Jetzt muss man dazu aber insgesamt sagen, Masern sind ja nicht überall eine meldepflichtige Krankheit und auch nicht jeder, der Masern hat, gibt das sozusagen den Behörden bekannt. Das heißt, die WHO hat eben zum einen diese Statistik, wie viel ärztlich erfasste Masernfälle gibt es. Das ist eben das, worüber wir bis jetzt gesprochen haben. Also die Zahl hat sich im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht und jetzt schon haben wir 2019 mehr Fälle als 2018 und 2018 war doppelt so viel wie 2017. Aber es gibt dann noch eine zweite Statistik bei der WHO, in der sie versuchen zu berechnen, wie viele Menschen tatsächlich erkrankt waren und gestorben sind. Und da gab es die letzten Zahlen 2017 und da war die Rede davon, dass 6,7 Millionen Menschen erkrankt waren und es 110.000 Todesfälle auf der Welt gab, was vielleicht auch nochmal so kleiner Exkurs auch so eine andere Empfindung ist in Sachen Risiko. Also wenn man mal überlegt, wie sehr wir uns über manche Krankheiten den Mund fusselig diskutieren und außer Acht lassen, dass das tatsächlich weltweit eine immer noch große, große Bedrohung ist, die sogar eben durch Impfungen vermeidbar wäre. Also das rückt das alles so ein bisschen so in Perspektive. Heißt also eben unterm Strich, ja, es gibt eben diese Bewegung durch die Impfgegner und das sagt auch die WHO ganz klar. Man sieht es ja auch in Deutschland durch die Debatte über Impfpflicht in Grundschulen und Kindergärten, dass eben da die Politik was tun möchte und auch zu Recht.
Dann lass uns zum Abschluss beim Thema Gesundheit bleiben. Bundesernährungsministerin Julia Klöckner will die Nährwertkennzeichnungen auf Lebensmittel reformieren. Verbrauchern soll dadurch die Wahl gesunder Lebensmittel erleichtert werden. Weltweit gibt es da schon verschiedene Modelle. Welches in Deutschland allerdings eingeführt werden soll, das ist momentan noch umstritten. Es läuft eine Umfrage, die ermitteln soll, welches Label deutsche Verbraucher dann bevorzugen. Inwiefern unterscheiden sich denn die gängigen Modelle?
Wir haben ja schon auf der Rückseite von den allermeisten Lebensmitteln, also außer jetzt Obst und Gemüse, haben wir ja so diese Nährwertangaben, wie viel Kalorien, wie viel Kohlenhydrate etc. sind da drin. Und es geht jetzt darum, dass es eben auf der Vorderseite auch eine sehr schnell erkennbare und verständliche Kennzeichnung gibt, eben ein Signal, das mir sagt, ist das jetzt gesund oder nicht, ist da zu viel Fett, ist das zu süß, ist das zu kalorienreich. Und in Frankreich, du hast es schon gesagt, in anderen Ländern, in Frankreich gibt es ein System, das nennt sich Nutri-Score, ist leider ein bisschen ein furchtbarer Name, aber das ist auch das, was in Deutschland die Verbraucherschützer und die SPD befürworten. Da geht es im Prinzip darum, dass vorne drauf dann einfach eine einzige Bewertung ist, und zwar von dunkelgrün A bis rot E und dazwischen halt so eine gelb, quasi wie so eine Ampelfarbenabstufung. Dann gibt es in Skandinavien ein Keyhole, also eben ein Schlüsselloch, was aufgedruckt wird, entweder in grün oder in schwarz. Und dort ist eben das System so, dass nur empfehlenswerte Produkte dieses Schlüsselloch bekommen, also quasi der grüne Stempel, das ist ein gesundes Lebensmittel. Nachteil dabei ist aber natürlich, wenn dieser Stempel fehlt, dann weiß ich ja gar nicht, ist das, weil es ungesund ist oder macht vielleicht nur dieser Hersteller einfach nicht mit bei dem System. Die Lebensmittelindustrie in Deutschland wiederum, die wünscht sich so Tortengrafiken, die anzeigen, okay, eine Portion von diesem Lebensmittel oder 100 Gramm von diesem Lebensmittel entsprechen so und so viel vom empfohlenen Tagesverbrauch an Kalorien oder an Proteinen und Kohlenhydraten. Das ist dann natürlich gleich etwas komplizierter, weil, also wenn du jetzt einen Schokoriegel isst, weißt du schon, ob das jetzt gut oder schlecht ist, dass der 20% deines Tagesverbrauchs ausmacht. Also das ist so ein bisschen so eine Verschleierung vielleicht eher. Und dann waren auch noch Ernährungsforscher aufgerufen, ein System einzureichen. Die haben so ähnlich, das ist so ein bisschen eine Mischung aus den anderen Systemen, so ähnlich wie beim Nutri-Score haben die einen Tacho eingeführt oder vorgeschlagen, der zwischen 1 und 5 Sternen hat, also immer weiter nach rechts ausschlägt eben. Und dann nebendran sind noch so Informationskacheln zum Fettgehalt, zum Zuckergehalt und einigen anderen Bestandteilen. Und die Idee ist, dass diese Kacheln entweder grau hinterlegt sind, wenn es nicht so gut ist, oder dunkel hinterlegt sind, wenn es ein guter Wert ist, also zum Beispiel ein niedriger Fettwert. Das heißt, da würde man dann quasi auch so visuell dann ganz gut erkennen, okay, wenn es dunkel ist, dann ist es besser. Allerdings, ja, selbst wenn ich es jetzt erkläre, merkt man schon, dass es ein relativ komplizierteres System und vielleicht deutlich komplizierter als eben nur zu sagen, okay, von A bis E gibt es hier Grün oder was Rotes.
Wir werden also noch ein bisschen Geduld brauchen, um zu sehen, was denn dann hinten drauf sein wird auf den Verpackungen, ob Torten oder Ampel. Christian Fahrenbach war das im Gespräch mit Detektor FM. Ich habe mich mit ihm über die wichtigsten Themen der vergangenen 7 Tage unterhalten. Danke dir, Christian, fürs Gespräch.
Dankeschön, Philipp. Tschüss.
Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.